Seelenfutter Folge 104. Von einem Traum wie ein Baum und dem Buch ohne Worte. Gedichte von Rainer Maria Rilke und Joachim Ringelnatz.
Traum ist ein Baum, ein Glanz, der geht, ein Laut, ein Fühlen, das in dir beginnt und schließt, ist Traum.
Und Träume können so wunderbar sein, oder? Hallo und herzlich willkommen zu unserer 104. Folge Seelenfutter.
Oh ja.
Oh ja. Und es ist 104 Folgen, das sind 2x52 Folgen, das sind 2 Jahre Seelenfutter, Friedemann. Unfassbar, oder?
Ja, das ist wunderbar. 2 Jahre mit guten Texten, ja. Mit feinen Gedichten, mit biblischen Gedanken. Und es sind ja auch 2 bemerkenswerte und nicht ganz einfache Jahre. Und ich glaube, wir sind da ganz fein durchgekommen, auch dank Seelenfutter.
Allerdings, das muss man wirklich sagen, ja. Und wir, das sind Friedemann Magor, Pastor in Husum, in seinem Homeoffice immer noch, nach wie vor. Und das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin aus Tating, auch in meiner Kemenate. Ab Montag muss ich mich ein bisschen weiter raustrauen, aber eigentlich fühle ich mich noch ganz wohl hier, muss ich sagen. Und wir stellen uns wieder Gedichte vor.
Mhm, ganz genau. Und du hast ja den Titel gelesen von einem Traum wie ein Baum und dem Buch ohne Worte. Das ist, das zeigt uns den Weg in die Welt des Traums. Und ja. Da hast du ein ebenso wunderbares, traumhaftes Gedicht gefunden.
Ja, ich finde.
Als ich das gelesen habe, ich muss sagen, das hat mich so gefreut.
Mich
und
auch.
Ich kannte das nicht. Also der Autor ist uns nicht komplett unbekannt, Susanne, muss man ja sagen. Aber das Gedicht ist mir nie über den Weg gelaufen.
Ja, wie schön. Ja, ich habe mich auch so gefreut, als ich es gefunden habe. Es ist ein Ausschnitt, muss man sagen. Muss ich jetzt hier zugeben, sage ich auch gleich noch ein bisschen was dazu. Nee, wir haben uns heute eigentlich 2 alte Bekannte mitgebracht, würde ich sagen. Ja, sowohl Rilke als auch Ringelnatz. Waren ja schon ein paar
zwei
Mal
Kumpels.
Dabei. 2 Kumpels sozusagen, genau. Vielleicht trotzdem noch so ein bisschen zur Einordnung. Rainer Maria Rilke, die meisten werden den Namen schon gehört haben, mindestens bei uns schon ein paar Mal. Einer der wichtigsten Dichter der literarischen Moderne. Wunderbare Stücke haben wir schon von ihm hier gehabt. 1875 in Prag geboren, 1926 in der Schweiz, gestorben nach schwerer Krankheit. Vielleicht ganz kurz, das ist wichtig, um ihn ein bisschen einordnen zu können. Schwierige Familiengeschichte, die älteste Schwester starb kurz nach der Geburt und seine Mutter hat deswegen den kleinen Rainer, der ein Jahr später geboren wurde, als Mädchen erzogen eigentlich. Er hat die Rolle seiner kleinen Schwester einnehmen müssen offensichtlich, hat sie die ersten Jahre als in Mädchenkleider gesteckt oder ihn und als kleines Mädchen erzogen, ganz behütet, hat seine Talente für die Künste gefördert, Dichtung, Malerei. Und dann der Bruch, er war 10 und wurde auf die Militärschule geschickt. Und das kann man sich, glaube ich, man kann nur ahnen, was das bedeuten muss für jemanden, der so behütet und so in Anführungszeichen emotional weiblich aufgezogen wurde, ja, und dann in die Militärakademie, das hat er natürlich nicht wirklich gut durchgehalten, hat wahnsinnig gelitten unter diesem Aufwachsen unter Hunderten von Jungs, er hat kaum Raum gehabt, sich wirklich zurückzuziehen. Und diese Art von ja, fast brutal im Erwachsen werden müssen, hat ihn, glaube ich, sein ganzes Leben lang geprägt. Zumindest schreiben das seine Biografen. Hat dann die militärische Laufbahn auch abgebrochen, hat sein Abitur gemacht, halbherzig studiert, auch das wieder abgebrochen und hat dann entschieden, als freier Dichter zu leben und zu arbeiten. Und dann begonnen zu reisen, das haben ja viele Ende des 19. Jahrhunderts, hat Kontakt zu vielen Künstlern und Schriftstellern aufgenommen, hat auch mal versucht, so ein bisschen bürgerlich zu werden, hat die Bildhauerin Clara Westhoff geheiratet, sich dann aber auch wieder dagegen entschieden und ist dann nach Paris gezogen. Und da war er offensichtlich wirklich völlig zu Hause, hat sich da wohlgefühlt, hat da seine Sprache gefunden, seinen Ausdruck. Und aus dieser Pariser Zeit habe ich uns das Gedicht mitgebracht, das ich uns heute vorlesen werde. Es stammt, also ist geschrieben worden wohl im Juni 1906 und stammt aus dem sogenannten Gedichtkreis für Madeleine Broglie und Sagen Sie, das Leben sei ein Traum. Und das Gedicht, das ich uns jetzt mitgebracht habe, geht so. Traum ist Brokat, der vor dir niederfließt. Traum ist ein Baum, ein Glanz, der geht, ein Laut, ein Fühlen, das in dir beginnt und schließt, ist Traum. Ein Tier, das dir ins Auge schaut, ist Traum. Ein Engel, welcher dich genießt, ist Traum. Traum ist das Wort, das sanften Falles in dein Gefühl fällt wie ein Blütenblatt, das dir im Haar bleibt, licht, verwirrt und matt. Hebst du die Hände auf, auch dann kommt Traum, kommt in sie wie das Fallen eines Balles. Fast alles träumt, du aber trägst das alles.
Traum ist Brokat. Ja, das ist ein sehr besonderer Text. Also ich sage das ja öfter mal, Susanne, wenn du mit einem Gedicht kommst, dass mir das gut gefällt. Aber ich finde, das ist wirklich hier in einer Weise bezaubernd, weil alles eine poetische Schwingung ist. Ja. Die Worte, die er findet, den Fluss der Sätze, sie haben diese schwebende, diese schwebende Leichtigkeit und den Fluss von einem Bild ins andere. Es ist so berührend und ich würde sagen, über dieses Gedicht, das wird jetzt heute 2 Stunden dauern, weil es lohnt sich einfach, es so genau.
Ich finde das auch. Ja.
Zu genießen und zu spüren, was da drin passiert. Das ist ein Traum.
Ich finde das genauso. Das, wie gesagt, es ist ein Ausschnitt. Das Gedicht selber geht fast über eine ganze Seite. Also es ist, es lohnt sich wirklich, sich das auch mal ganz durchzulesen. Es hätte hier den Rahmen gesprengt und ich finde, das ist eigentlich die entscheidende Stelle. Deswegen habe ich mich getraut, das machen wir ja normalerweise nicht, dann auch diesen Ausschnitt auszuwählen. Und ich habe mich, als ich das gelesen habe, auch so gefreut und so getröstet gefühlt in einer Zeit, in der ich, wo ich zugeben muss, schwer manchmal in den Schlaf und in den Traum finde. Und wenn, dann sind das auch mal sehr, sehr verwirrende oder verstörende oder auch anstrengende Sachen. Und dann habe ich das gelesen, dachte, genau das ist das, was ich mir oder was für uns vielleicht alle, aber zumindest ich mir manchmal wünsche und erhoffe. Und das in so einer kunstvollen, wie du schon sagst, Wortkaskade niederzuschreiben, die so schön ist. Traum ist Brokat, der vor dir niederfließt. Die Bilder, die er findet, sind wunderbar und da bleibt er ja nicht stehen. Traum ist ein Baum, ein Glanz, der geht, ein Laut, ein Fühlen, das in dir beginnt und schließt, ist Traum. Alles geht ineinander über, die Sätze auch. Es ist gar nicht einfach, das zu lesen. Die Sätze fließen so ineinander über. Mhm. Und bei jedem einzelnen Wort und jedem Halbsatz muss man sagen, ja genau, fühlen, das in dir beginnt und schließt, ist Traum. Ein Tier, das dir ins Auge schaut, ist Traum. Ein Engel, welcher dich genießt, ist Traum. Was für eine so schöne Definition dieses Begriffes. Darum geht's ja letztendlich. Ja. Versucht diesen Begriff mit ganz vielen Worten zu umkreisen.
Und Ja, Definition wäre mir da jetzt nicht eingefallen, sondern ein Gemälde daraus zu machen oder ein Kunsthauch, der das genau abbildet, nämlich wie im Traum das eine Bild ins andere überfließt, das eben nicht starr und fest ist und Kapitel hat und umgeblättert wird, sondern sich die Traumbilder, die Traumwelten verändern und ineinander ergießen. So auch ja. Hier. Und ungemein sinnlich, körperlich, das Fühlen, das in dir beginnt und schließt, der Laut, den ich höre. Und ja, ich möchte eigentlich jedes Wort hier mit dir nochmal kurz feiern. Das Tier, ein Tier, das dir ins Auge schaut, ist Traum. Also schon diese Zeile könnte ich ihn küssen.
Ja.
Ja. Ich denke an den Panther natürlich und also wo er diesen Blick des Tieres auch so wunderbar ins Wort bekommt. Aber hier das Tier, das mich wirklich ansieht, das mich mit dem Blick trifft, ins Auge schaut, das ist, dann ist es ein magischer Moment, der dort passiert, der eben mit den Tieren, mit denen wir leben, auch gar nicht so oft sein kann.
Ja. Und ich, Definition war dir gerade ein bisschen zu technisch, ja. Deswegen hast du damit, ja, das kann ich, ich weiß, was du meinst. Es sind diese magischen Momente, die er einfängt. Ein Glanz, der geht. Ein Laut, ein Fühlen, ein Tier, das dir ins Auge schaut, ein Brokat, der vor dir niederfließt, ein Moment, der dich berührt, der dich aufmerken lässt. Und dann geht er ja über, also beginnt er dann ein wenig diese Momente zu verlassen. Ein Engel, welcher dich genießt, ist Traum. Und dann kommt, Traum ist das Wort. Das sanfte Fallen in dein Gefühl fällt wie ein Blütenblatt, das dir im Haar bleibt. Also Traum ist das Wort. Das sanfte Fallen in dein Gefühl fällt wie ein Blütenblatt. Das finde ich, dass dir ein unglaublich Licht verwirrt und matt hebst du die Hände auf. Das ist wunderbar. Also das sind so also viele schöne Bilder, die er findet für einen Zustand, in dem man, ich meine, im Traum ist man ja wirklich in einer anderen, auf einer anderen Ebene, in einer anderen Sphäre. Und trotzdem ja noch bei sich. Also man träumt ja bewusst. Es ist ja so, dass man, wenn man sich daran erinnert, weiß, dass man geträumt hat. Und trotzdem hat das ganz oft ja, leuchtest du im Traum ganz andere Seiten aus in dir. Und ich finde, das beschreibt er damit auch so schön.
Ja, das
Möglichkeiten geben dir Träume offerieren dir Möglichkeiten
Es sind Räume,
ja,
es sind Räume, die da entstehen, ja. Und der Traum als Wort ist eben auch da wieder in keiner Weise technisch beschreibend erfassend, sondern dieses Wort schwebt wie ein Blütenblatt, das dir im Haar bleibt. Also das beim Blütenblatt war das doch schon gut, ne?
Ja.
Aber das bleibt in deinem Haar hängen, ja. Und wird dann noch qualifiziert Licht, verwirrt und matt.
Ja.
Es ist auch eine Verlorenheit drin. Es ist eine ein chaotisches Element da drin, und es ist auch ein Fallen, dieses fallende Motiv, eine in der Mattigkeit drin und gleichzeitig Licht durchzogen. Das ist, ich kann es gar nicht mit meinen Worten greifen, aber ich höre diese Worte und es öffnet mir so viel Gefühl.
Ja.
Das ist selten, finde ich. Also das. Und ich will noch mal ganz am Anfang sagen, also Traum ist Brokat, der vor dir niederfließt. Das ist eine Zeile, da gehe ich auf die Knie. Ja,
das ist ein unglaublicher
Satz. Unglaublich.
Unglaublicher Satz.
Ja. Unglaublich.
Ja.
Also dieser schwere, edle Stoff, der so hinabfließt, das damit zu verbinden, das ist eben auch, es ist einerseits so konkret und haptisch, richtig, ne? Also ich kann den ja sogar riechen, diesen Stoff. Dann so weitend, so sinnlich, es ist wunderbar. Kannst du mir was sagen zu dem Engel, zu der Engelzeile? Ein Engel, welcher
dich genießt, ist genießt, Traum. Es geht mir wahrscheinlich, ich meine, man merkt es ja bei uns beiden, es geht mir wahrscheinlich so wie dir. Das sind Worte, also sind Zeilen und Worte, die so viel auslösen, aber die wirklich wenig, sicher, natürlich hat man sofort Bilder im Kopf, ein Engel, welcher dich genießt, ist Traum. Das ist schwer zu greifen. Ein Engel, der bei dir ist, der deine Nähe sucht, der dich genießt, ja, der dich eben wahrnimmt, ja.
Das dreht es so um. Also ja. wir reden oft von Engel, oder ich denke bei Engel,
dass an wir Gestalten, sie genießen,
die,
ja.
die helfen und die führen und die schützen und so. Und das ist ein Engel, der sich einfach freut. Deiner Nähe.
Ja.
Das ist Traum. Ein Engel, der beglückt ist, bei dir zu sein.
Bei dir zu sein, einfach in deiner Nähe zu sein, genau.
Das ist doch, ui, Gänsehaut, absolut. Hallo.
Ja, absolut. Und dann hebst du die Hände auf, auch dann kommt Traum, kommt in sie wie das Fallen eines Balles. Also auch das ist so, es ist gar nicht, es muss gar nicht unbedingt aktiv sein, ja. Der Traum ist da. Es geschieht. Traum ist da, genau. Traum ist nichts, was man sich holen kann. Ja, das kann man auch nicht aktiv machen. Es geschieht. Und dann kommt es zu dir und dann löst es irgendetwas aus in dir, was man schwer beschreiben kann. Manchmal erinnert sich man sich, manchmal nicht. Und
große Seifenblasen,
genau,
die da so durchs Zimmer schweben. Und dann,
ja, genau,
Susanne, dieser Schluss,
Und
dann der Schluss. Fast alles träumt, du aber trägst das alles. Ja,
dieser Schluss ist, also diese letzte Zeile, die haut einen, also sie hat mich wirklich umgehauen und ich habe lange natürlich an diesem Du gehangen. Fast alles träumt, du aber trägst das alles, der Träumende, wer auch immer, es kommt dann doch schon auch auf dich an. Also es ist nicht so ganz eindeutig, wen er meint, aber wenn man jetzt mal den oder diejenige meinen würde, die Hände hebt und in die der Traum wie ein Ball fällt, dann ist das natürlich schon der Abschluss für dieses Gefühl, das in mir wächst, etwas, was mir zuwächst, etwas, was ich nicht beeinflussen kann, was aber Dinge in mir auslöst. Aber letztendlich bin ich das, der das alles trägt.
So ist es.
Ja.
So ist es. Und das ist schon ein gewisser Überraschungseffekt an der Stelle. Also in früheren Jahrhunderten sind Träume Botschaften aus einer anderen Welt gewesen. Oder die Träume selbst sind Engels Worte, oder Dämonenworte, die da einwirken, aber sie werden ertragen. Und hier dreht er es um, du trägst das alles. Was mich interessieren würde, Susanne, vielleicht weißt du das, ob Rilke etwas gewusst hat von den Anfängen der Arbeit von Sigmund Freud, der über die medizinische Beschäftigung mit Träumen zu seinen psychoanalytischen Erkenntnissen gekommen ist. Und in der Tat ist da ja bei Freud das, was sich im Traum in Figur begibt, immer ein immer etwas, was aus mir kommt und von nichts anderem. Also aus meinen Kräften und Säften und Trieben und Bedürfnissen und Ängsten formen sich die Träume. Und das ist ja doch Zeitgenossenschaft zu Freud.
Das glaube ich auch. Also ich halte das nicht für unwahrscheinlich. Ich kann dir das nicht beantworten, das weiß ich nicht tatsächlich, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Ich denke, wer sich da Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Thema beschäftigt hat, und das wird er, wenn er tatsächlich dichtet und den Traum so umkreist, um es nochmal zu sagen, also dieses Wort, dieses Gefühl, diese Situation, diesen Zustand, ja, so versucht zu fassen oder zumindest zu beschreiben, wird er sich damit in einer gewissen Art auseinandergesetzt haben. Halte ich nicht für unwahrscheinlich, sagen wir mal so. Ja.
Und mindestens ist seine Conclusio ja noch viel schöner als bei Freud, weil bei ihm ist es ja harte Arbeit und auch nicht immer so einfach, was da so rauskommt und auch in Teilen ja überholt. Aber die Essenz, dass diese Energie dieser Träume, die er da beschreibt, nicht aus von irgendwo kommt, sondern dass die aus mir kommen. Das sind die Bilder, die in der Tiefe meiner Seele, in der Tiefe meines Herzens schon da sind, und die werden im Traum wach und groß und wunderschön. Das ist in der Tat ein Seelentrost und eine Offenbarung, finde ich.
Ja, für mich auch. Und du hast uns dafür, das ist ja auch ein ganz wunderbares Psalmwort gestellt.
Genau, Psalm 126, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Mhm. Das ist der Clou dieses Psalmwort, so werden wir sein wie die Träumenden, dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein, wenn die Gefangenschaft vorbei ist, das Exil, die Entfremdung, die Traurigkeit in Babylon, dann ist dieser Zustand des hellen Traums licht und verwirrt, zumindest vielleicht auch mal matt, aber von solcher Schönheit, wie es hier Rilke sagt, das ist dann das Lebensgefühl.
Ja.
Das sagt der Psalmist, und ja, also ich finde, das kann man schön dazu
stellen. Sehr schön sogar. Da lese ich noch einmal den Rilke dazu.
Ja.
Traum ist Brokat, der vor dir niederfließt. Traum ist ein Baum, ein Glanz, der geht. Ein Laut, ein Fühlen, das in dir beginnt und schließt, ist Traum. Ein Tier, das dir ins Auge schaut, ist Traum. Ein Engel, welcher dich genießt, ist Traum. Traum ist das Wort, das sanfte Fallen in dein Gefühl fällt wie ein Blütenblatt, das dir im Haar bleibt. Licht verwirrt und matt. Hebst du die Hände auf, auch dann kommt Traum, kommt in sie wie das Fallen eines Balles. Fast alles träumt. Du aber trägst das alles.
Wunderschön. Leider werden es doch nicht 2 Stunden, aber wir haben uns schon so ein bisschen verquatscht.
Ja, wir haben uns ein wenig verquatscht, aber ehrlich gesagt, hat sich gelohnt.
Ja, wir haben uns trotz allem kurz gefasst, muss man immer sagen. Ich stelle dazu ein Gedicht von Joachim Ringelnatz, auch der ein wirklich guter Bekannter hier in Seelenfutter, und deswegen mache ich das wirklich jetzt mal kurz. Das Gedicht ist von 1934, und das ist ein Todesjahr, und das ist vielleicht schon wichtig, das in diesen Kontext zu setzen. Er ist geboren 1883 als Hans Gustav Bötticher in Sachsen, in Wurzen, und in Berlin gestorben 1934. Kommt aus einer sehr kreativen und kunstaffinen Familie. Der Vater hat gezeichnet, gedichtet, die Mutter ganz wunderbar Modedesign gemacht, und der Vater war so vernetzt in der Künstler- und in der intellektuellen Welt und politisch engagiert, und sein Sohn, ich sag mal nicht, also war eher unpolitisch, war eher schüchtern, hat sein Leben lang Komplexe in sich getragen, dass er nicht studiert genug ist und belesen genug ist. Ja, schon ganz schön traurig. Schule ist schwierig gewesen und wahrscheinlich sind die beiden Biografien von Rilke und Ringelnatz wirklich nochmal irgendwann nebeneinander zu legen.
Ja.
Also auch er hat ganz viel Mobbing ertragen, hatte lange mädchenhafte Haare, hat eine prominente Nase, das ist ihm alles zum Nachteil ausgelegt. Er hat mal gesagt, mit einem anderen Gesicht wäre mein Leben ganz anders geworden. Und in der Schule diese Kaderschmiede, diese Disziplinschmiede, das war alles nicht seins. Du erinnerst dich, wir haben darüber öfter gesprochen, er hat sich ein Tattoo stechen lassen neben dem Schulhof in der geschwänzten Stunde und ist also dann im Abschlusszeugnis hat ein Lehrer vermerkt, ein Schulrüpel ersten Ranges, ich glaube, mir muss man nicht sagen, und ist dann bloß, wollte Seemann werden, wurde allerdings Schiffsjunge und ist auf Großfahrt gefahren und traumatisiert zurückgekommen. Es war auch so schrecklich, sie haben ihn gequält, gehänselt, geschlagen. Er ist irgendwo im globalen Süden von Bord gegangen und weggelaufen. Dann haben sie ihn im Dschungel wiedergefunden. Furchtbar. Es ist alles furchtbar. Und in Hamburg auf dem Dom als Aushilfe gearbeitet. Er hat 30 verschiedene Nebenjobs gehabt. Das war alles schwierig. Und er hat relativ spät seinen eigenen künstlerischen Weg gefunden. 1909 aufgetreten im Simplizismus im Künstlercafé in München und ab dann auch veröffentlicht, ist aber immer hungrig gewesen, immer prekäre Verhältnisse. In den Kriegsjahren hat er sich nochmal aufs Schiff begeben, aber durfte er nicht mal auf der Marine richtig kämpfen, also es war schwierig. 1919 hat er die ersten Texte veröffentlicht als Joachim Ringelnatz, also unter seinem Künstlernamen. In den 20er Jahren, ich mache es jetzt ein bisschen kurz, vor allen Dingen Bühnenauftritte gehabt und da in der Kabarett- und Kleinkunstszene einen wirklich großen Namen bekommen. Die Nazis haben ihn verboten und ihm die Bühne verboten. Daraufhin ist er fast verhungert mit seiner Frau zusammen in die Schweiz gegangen. Die Tuberkulose, die ihn lange begleitet hat, ist so schlimm geworden, dass es ihn zu Tode gebracht hat. Er hat sich dann entlassen lassen aus der Klinik und in Berlin in seiner Wohnung im November 1934 verstorben. Joachim Ringelnatz. Und in eben diesem letzten Lebensjahr mit dieser Geschichte von viel gebrochenem Leben, von viel sich klein fühlen und nicht angenommen sein, also nicht so viele Engel, die seine Gegenwart genossen haben oder ihm das Gefühl gegeben haben, dass sie ihn genossen haben. Dieses Gedicht, das sich auf das Träumen bezieht, aber doch einen anderen Ton anschlägt. Psst, heißt das. Das ist auch selten, Susanne, eine Überschrift, die ohne einen Vokal auskommt. Psst. Träume deine Träume in Ruhe. Wenn du niemanden mehr traust, schließe die Türen zu, auch deine Fenster, damit du nichts mehr schaust. Sei still in deiner Stille, wie wenn dich niemand sieht. Auch was dann geschieht, ist nicht dein Wille. Und im dunkelsten Schatten lies das Buch ohne Worte. Was wir haben, was wir hatten, was wir... Eines Morgens ist alles fort.
Ja, das muss man ganz, ganz tief ein- und ausatmen. Das lässt, eines Morgens ist alles fort. So viel Traurigkeit ist in diesem Gedicht, so viel Rückzug.
Mhm, ja.
Rückzug, ich ziehe mich zurück, ich mache die Tür zu und die Fenster vielleicht. Und dann bin ich ganz still, werde ich ganz still. War ein ganz, ganz stilles, ruhiges Gedicht. Und dann diese Überschrift, Psst. Psst heißt ja eigentlich auch, sei still, aber Psst heißt auch, hör mal ganz genau hin.
Mhm.
Ja.
Ja, und was auch immer kommt, es ist nicht laut.
Es ist nicht laut.
Also es ist auch ein bisschen gehaucht. Es ist, also ich habe es natürlich erstmal für mich festgehalten, weil es dieses Traummotiv hat, wie das von Rilke. Und dann finde ich so faszinierend, dass es so anders ist.
Ja, ist das.
Auch sprachlich viel riskanter. Der Schluss, wir werden uns den inhaltlich nochmal angucken, aber jetzt einmal formal in der vorletzten Zeile ein abgerissener Satz. Was wir haben, was wir hatten, was wir ... Eines Morgens ist alles fort. Also dieser Schluss, dass alles verschwinden wird, bricht sich durch einen Satz durch.
Weil es dann auch nicht mehr wichtig ist. Eines Morgens ist alles fort. Und dann ist es weg. Dann ist es auch nicht mehr, dann hat es auch nicht mehr die Bedeutung. Ich finde, es fängt schon ganz stark an. Träume deine Träume in Ruhe. Das ist auch ein starker Einstieg, finde ich. Wenn ich das jetzt einmal vergleiche mit Traum ist Brokat, der vor dir niederfließt. Auch das ist ja ein Satz. Also auch da ist ein Punkt, auch genauso wie bei Rilke. Und das ist schon Träume deine Träume in Ruhe. Ja, lass dich nicht stören. Sei dir sicher, es ist in Ordnung, dass du das so machst.
Und sehr angemessen vorbereitet mit der Überschrift. Ja. Psst. Komm zu dir, sei bei dir. Und die Träume haben jetzt, die sind jetzt dran. Jetzt.
Genau. Und dann, wenn du niemandem mehr traust, da wird mir ganz kalt, schließe die Türen zu, auch deine Fenster, damit du nichts mehr schaust. Das kennt man ja, also das ist ja nichts, was einem so fremd ist. Dass es dann vielleicht auch Zeiten im Leben gibt, wo man denkt, so jetzt lasst mich einfach alle in Frieden. Also bei mir ist jetzt Schluss. Und das ist so ein Gefühl, das er jetzt mitnimmt durch dieses ganze Gedicht hindurch, bis eines Morgens dann alles fort ist.
Das stimmt. Und mich hat dann dieser Übergang völlig überrascht, weil Träume deine Träume in Ruhe ist völlig offen, und aber eigentlich sehr gehalten und verheißungsvoll und auffordernd und auch so ein bisschen pädagogisch und aber meint es gut mit mir, so wenn ich diesen Satz höre. Und dann in der nächsten Zeile, wenn du niemanden mehr traust, schließe die Türen zu. Also aus welcher Stimmung erwächst dieser Traum? Das ist schon eine große Traurigkeit, wie du sagst. Das ist eine Enttäuschung, die dahinter steht. Und sie führt nicht in den Kampf und in die Aggression, sondern in die Resignation und in den Rückzug. Die Türen sind zu, die Fenster sind zu, ich will nichts mehr sehen. Und sei stille in deiner Stille, so geht es weiter, wie wenn dich niemand sieht. Also dieses äußere sich zurückziehen geschieht auch mit den inneren Bildern.
Auch was dann geschieht, ist nicht dein Wille. Also dann sozusagen lässt du ganz los. Ja, du schließt dich zurück, du schließt alles ab. Auch was dann geschieht, ist nicht dein Wille.
Ja, das ist ein sehr meditativer, starker Satz, der auch in östlicher Spiritualität zu Hause sein könnte oder in der europäischen Mystik. Anders als bei Rilke, du aber trägst das alles. Das ist ja auch nicht willentlich, also es kommt aus ihm raus, aber kann es ja nicht machen, diese tierenge Blätterträume da. Aber hier, alles was geschieht, ist nicht dein Wille, lass es einfach laufen. Und Susanne, dann und im dunkelsten Schatten, im dunkelsten Schatten liest das Buch ohne Worte.
In der größten Verzweiflung, ja, liest das Buch. Und dann daran habe ich, an diesen beiden Zeilen habe ich lange geknabbert und habe gedacht, liest das Buch ohne Worte.
Ja, das ist also.
Das sind die Bilder, das sind die inneren Bilder, die vorbeiziehen. Das sind,
ja.
Das ist der innere Monolog, den ich da habe. Es ist etwas, was ich wirklich zur Hand nehme. Wie würdest du das verstehen?
Also ich halte das gerne in dem Geheimnisvollen,
ja.
Schweben. Also dass dort an diesem tiefsten Punkt sich ein Mysterium öffnet. Also es ist, das Buch ohne Worte ist auch ein Paradoxon irgendwie. Mhm. Also eigentlich auch nicht, es könnte ein Bilderbuch sein, aber das ist nicht gemeint, es ist schon eine innere Widersprüchlichkeit da drin. Da ereignet sich etwas, womit du nicht rechnest, was du nicht lesen, was noch nicht geschrieben ist, sondern was dann in diesem Buch passiert.
Aber was du dann betrachten sollst. Was du dann betrachten genau. sollst, dieses, schaust ja. dir an, also was immer es auch ist, ja, also schau nicht weg. Also ihr sagt ja nicht, und im dunkelsten Schatten legt das Buch ohne Worte zur Seite, und im dunkelsten Schatten Nein. liest das Buch ohne Worte.
Das ist das, was du tust. Ja. Und auch darin ein Paradoxon, weil im dunkelsten Schatten
ich nicht
lesen kann.
Ja.
So, aber es ist ein bisschen, ich weiß nicht. Also nimm's mir nicht krumm, Paul Auster. Also es hat etwas von dieser absurden Kraft der Sprache. Mhm. Und das ist.
Ich nehme das, der Weg. Ja, ich nehme das überhaupt nicht übel. Im Gegenteil, es ist wahrscheinlich genau der Moment, der Moment des absoluten Rückzugs und der Moment, in dem ich am stärksten mit mir selber konfrontiert bin, weil niemand anders ist mehr da und niemand anders lasse ich auch mehr zu. Also ich schließe die Tür ab, ich schließe das Fenster zu, ich bin in meiner Stille und was dann geschieht eben, also auch das beeinflusse ich dann nicht. Es gibt dann so, also es ist wie eine kleine Anleitung, was und wenn dir dann was angeboten wird, dann mach es.
Genau. Ja. Und das liest sich also fremd, aber nicht beängstigend.
Nein.
Während die Zeilen davor mich schon ein bisschen
Ich sag dir jetzt, genau, es macht ein bisschen kalt. Ja, genau.
Aber und da denke ich aber, also das macht mich sehr neugierig. Nur es ist nicht vorhersehbar und das zu Erwartende, sondern etwas völlig Überraschendes, was da passiert. Mhm. Und das Ganze kommt in so eine, ja, in so eine Memento-Mori-Stimmung.
Ja.
Also, dass alles eitel ist und das alles einmal geht, aus dieser mittelalterlichen Tradition der Lebenskunst, die eine Sterbenskunst ist und das wird hier inszeniert in den Worten, was wir haben, was wir hatten, was wir Stille.
Dann ist es weg.
Er kann den Wort, den Satz nicht mehr zu Ende bringen.
Es gibt da auch keine, wahrscheinlich, genau, es gibt dann auch keine Worte mehr. Dafür gibt es dann keine Worte mehr, das Buch ohne Worte. Ja. Es gibt dafür keinen Ausdruck mehr.
Ja.
Und dann ist eines Morgens alles fort. Ja, und wenn man nun weiß, wann er dieses Gedicht geschrieben hat, umso beeindruckender ist das, sich damit so auseinanderzusetzen.
So. Ja. Wenn du niemandem mehr traust, das ist 1934 für Joachim Ringelnatz exakt die Lebenssituation gewesen.
Ja.
Also er hatte einige wenige Freunde und seine Frau. Und diese äußere und innere Isolation und Krankheit und Armut, das führt sozusagen seine Feder.
Ja, und dann eben noch 1934. Also wir befinden uns gerade in einer Zeit, in der es auch schwer war, überhaupt noch jemanden zu. Also das ist.
Das meine ich,
genau.
Und darin geht er diesem Traum nach in aller vorhandenen Traurigkeit, aber nicht haltlos. Er fällt da nicht ins Nichts, sondern er geht da in die Stille und stößt auf dieses Buch ohne Worte. Das ist der Schlüssel, das ist das Geheimnis, das ist auch die Neugier, die dann bleibt.
Naja, und es ist dann, ja. Er geht ganz konzentriert damit darauf zu. Mein Bibelwort, ja genau. Ich habe ganz schnell zum Psalm 62 gegriffen, weil diese Kälte, dieses Zumachen und niemandem mehr trauen, da habe ich gedacht, das ist. Ich habe versucht, was dagegen zu setzen, was ein bisschen mehr hält. Dort die ersten Verse 2 und 3: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Das bedeutet nicht, dass ich mich nicht zurückziehen kann. Das bedeutet auch nicht, dass ich nicht im dunkelsten Schatten mit mir selber konfrontiert bin und darauf auch sehr aufmerksam reagiere. Aber es bedeutet doch schlussendlich, dass ich, auch wenn ich niemandem mehr traue, nicht komplett alleine sein muss. Das ist für mich das Wort dazu.
Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Und du sagst, du hältst es dagegen.
Oder ich setze es dazu.
Darf ich noch mal die Figur sagen? Also ich finde, damit leuchtest du in dieses Gedicht rein, weil es hat schon eine gewisse Schwere. Aber vor dem Hintergrund dieses Psalmworts, sei still in deiner Stille und im dunkelsten Schatten liest das Buch ohne Worte. Und darin triffst du den Fels, die Hilfe, den Schutz. Also wenn ich das dort reinlege, dieses Gottvertrauen aus Psalm 62, dann klingt es einfach nochmal anders. Das dürfen wir natürlich auch im Ringelnatz nicht unterschieben, dass er das so empfunden hat. Aber wenn wir diese beiden Texte nebeneinander stellen, gehen sie in eine Wirkung. Das finde ich wunderbar.
Ja, das war mir auch wichtig. Und eines Morgens ist dann alles fort. Magst du dazu nochmal den Ringelnatz lesen?
Also das will ich nochmal sagen, der leuchtet für mich jetzt anders durch Psalm 62.
Ja, schön.
Vielen Dank dafür. Ich versuche mal die Überschrift so in der Lautstärke zu lesen, die es gehört. Psst. Träume deine Träume in Ruhe. Wenn du niemanden mehr traust, schließe die Türen zu, auch deine Fenster, damit du nichts mehr schaust. Sei still in deiner Stille, wie wenn dich niemand sieht. Auch was dann geschieht, ist nicht dein Wille. Und im dunkelsten Schatten lies das Buch ohne Worte. Was wir haben, was wir hatten, was wir eines Morgens ist alles fort. Psst.
Wunderbar, wunderbar gelesen auch. Vielen Dank. Das war unser Seelenfutter. Unsere 104. Folge. 2 Jahre Gedichte und kein einziges Gedicht möchte ich missen. Wunderbar. Sehr, sehr schöne Folge, fand ich.
Ja, Susanne. Und dann jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wollen wir eigentlich ein drittes Jahr anfangen?
Die Frage habe ich mir nicht eine Sekunde gestellt. Selbstverständlich.
Ja, ich will sie. Gut, ich auch. Ich bin dabei, nächste Woche 105. Schreibt uns bitte seelenfutter@kirche-husum.de. Was euch durch den Sinn geht, wir freuen uns sehr. Was wir da hören. Ich habe angekündigt, letztes Mal ein Bild auf unsere Homepage zu stellen. Und ich habe es nicht gemacht, aber ich mach's. Ich mach's jetzt.
Gut. Gut. Ich freue mich auf nächste Woche und auf eure Mails und Anmerkungen. Und das dritte Jahr kann kommen, oder? Bis dahin. Mach's gut.
Bis dann. Tschüss.